ARD.
Mit Anke, Engelke und Christian, Jesus im Winter. Und du, Liebling, wie war dein Tag? Wie war dein Tag? Wie war dein Tag, Liebling?
Hallo, 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 hallo.
Oh, was hast du da für lauter Tattoos auf deinen Arm? Du hast deine ganzen Arme... Ey, wie krass bist du denn? Was ist das denn? Das sind Tattoos von den Dreharbeiten oder was gerade?
Ja, fast.
Was heißt das? Was
heißt nicht von den aktuellen, schon von neuen.
Nein, ey. Weil, also, ich finde ja Tattoos mittlerweile total gut.
Wirklich?
Aus irgendeinem Grunde. Okay. Und du hast da so Aufklebetattoos, so Kindertattoos.
Mhm. Kinder, nee, die sind sehr professionell.
Wow. Sind die aufgemalt oder aufgeklebt?
Das ist Berufsgeheimnis, das darf ich nicht verraten.
Ach nee, das ist aber nicht dein Ernst.
Verrate ich, sobald ich darüber mehr reden darf.
Ach, leck mich am Arsch.
Findest du das sexy?
Krass. Ja, ich finde es irgendwie witzig. Also, was ich nicht so gerne mag, ist, wenn da irgendwie nur ein Wort steht. Wenn da irgendwie nur so steht, Peace. Oder jemand hat irgend so ein kleines Kreuz oder sowas.
Ja, und wenn da steht Gewürzgurke, also willst du es ein
auch
bisschen humorvoll haben?
Nein, ich will keine Worte haben.
Okay.
Ich finde Worte als Tattoo irgendwie nicht so spannend. Mhm. Aber wenn es so künstlerisch ist, ja, neulich stand ich ja in der U-Bahn in Berlin, stand ich ja neben einem Typen und der hatte auf seiner Schulter hatte er irgend so ein Typ, der geboxt wird. Also das war so. Und ich war kurz davor, ihn zu fragen, irgendwie, was ist das? Was ist das für ein Motiv? Warum das? Weil ich das so cool fand. Das waren zwei, die irgendwie so miteinander boxten. Mhm. Fand ich super.
Okay. Aber ich glaube, dann wäre es schön, wenn du die Menschen, man muss dann die Menschen auch ansprechen und sagen, das finde ich schön. Weißt du, mal wieder ein paar Komplimente verteilen.
Ja,
ich finde
und das
ganz
weiß ich
schön,
nicht.
Was sie da unter Schmerzen sich darauf getackert haben.
Bist du sicher, dass Menschen auf ihre Tattoos auch wirklich angesprochen werden möchten?
Also ich glaube, man macht die in erster Linie ja, damit die gesehen werden. Also zum Leute, die das auf den Rücken machen oder hinten aufs Bein, hinten auf die Wade oder in den Nacken, die werden das ja nicht so oft selber sehen. Und ich glaube schon, dass man das dann für andere macht und gerne was zeigen möchte.
Mhm.
Ich kenne das auch, dass Leute sagen, nee, das ist wichtig für eine bestimmte Phase in meinem Leben. Aber dann denke ich, ja, Alter, aber du siehst es doch gar nicht. Ist doch an deinem Hals hinten oder unter deinem Arm.
Oder?
Ja, ja. Ich würde mal sagen, dass das natürlich, dass man gerne darauf besprochen werden möchte. Wenn man da einen Delfin hat, sagt man, oh, bist du für Delfine? Ja, ich finde das so grausam, wie die beifangen werden. Und ich finde das so schlimm. Und beißen in ihre Thunfischpizza. Ich finde Tattoos nicht so toll. Ich kann das anerkennen, wenn da jemand schön getackert hat und wenn das kunstvoll ist und so. Ich finde auch, wenn es originell ist, dann kann man ja da auch drüber lachen. Aber ich kann damit nicht so viel anfangen, weil ich so denke, da irgendwann wird man doch sagen, ach nee, das mag eine Phase in der Phase gewesen sein in meinem Leben, das mag auch wichtig gewesen sein, dieser Mensch, dessen Namen oder dessen Bildnis ich mir da auf die Brust habe malen lassen. Aber irgendwann will man doch sich weiterentwickeln und nicht nach hinten gucken und sagen, ah, das erinnert mich daran. Dann kann man ja auch, das ist ja wie ein Einkaufszettel. Ah, da wollte ich mich dran erinnern. Ja, dann schreibt man das auf. Aber nee, ich glaube, mir fehlt da der Zugang. Das hat was mit der Erziehung zu tun. Ich bin so aufgewachsen, dass das blöd ist.
Okay, also gut, aber als du aufgewachsen bist, da waren Tattoos doch noch gar kein Thema eigentlich.
Ja.
Die sieht man doch nur bei irgendwelchen Hafenarbeitern oder so.
Ja, wo kommt das denn dann her? Na, ich finde ja, ich habe auch vielleicht mein Gefühl oder meine Verbindung zu Zeit oder passt da nicht zu.
Okay, also was ich auch total krass finde, ist, wenn man einer so Engelsflügel hinten auf dem Rücken hat.
Wer hat das? Robbie, ne? Robbie Williams?
Nee. Der hat auch Engelsflügel.
Es gab auch einen Schwimmer
bei Olympia.
Okay.
Und das war auch so geil, wenn der da mit Butterfly durchs Wasser geflügt ist und hinten hast du diese Engelsflügel. Das sieht schon richtig irre aus.
Da kann
aber
ich
man
mich auch
sieht
freuen.
Sie ja nicht.
Ja, aber er sieht es nicht.
Er sieht es nicht eben. nur Fotos dann.
Und wenn er ein Shirt anhat, auch nicht. Aber vielleicht hat das für, man darf es nicht vergessen, das ist wichtig, dass das Menschen was bedeutet. Und das muss man einfach respektieren. Wenn die sagen, das ist ganz wichtig, das war ein ganz besonderer Tag oder ein schlimmes Jahr oder ein schönes Jahr oder was auch immer. Wenn es dazu eine Geschichte gibt, wer bin ich dann zu sagen, das ist Killefitz. Das ist natürlich total wichtig. Und wenn der sagt, ich kann, das brauche ich, da denke ich dann an meinen, weiß ich nicht, an meinen Hund. Und ich weiß, der wollte immer, dass ich eine Goldmedaille kriege und deswegen habe ich Flügel auf dem Rücken. So, bums. Da reicht mir die Geschichte ja schon. Ist doch super.
Ja.
Aber es ist schon interessant, dass da Leute so drauf reagieren, dass ich das habe. Als ich einkaufen war, habe ich auch gemerkt, dass Leute da drauf geguckt haben. Ich habe es völlig vergessen, dass ich das da drauf hatte. Das ist jetzt erstmal nur testeshalber. Wir haben ein bisschen rumprobiert.
Ja, cool.
Und das war schon interessant, dass da Menschen drauf reagieren. Ich frage mich nur, wie es Menschen geht, die sich dann Tattoos entfernen lassen, weil sie sich ärgern oder das ist, glaube ich, ganz schmerzhaft. Ich kenne auch jemanden, der das hat entfernen lassen in mehreren Sitzungen. Das ist wahnsinnig schmerzhaft. Mit Laser macht man so.
Aber so richtig geht es doch eigentlich gar nicht, oder? So ein bisschen bleibt doch immer.
Da bleiben dann, glaube ich, weiße ein paar Flecken Narben zurück oder so.
Und wen hatte ich denn neulich, der so einen riesen Löwenkopf auf seiner Schulter hatte?
Auch bestimmt ein Fußballspieler.
Haben wir darüber gesprochen? Nee. Oder
haben nicht Fußballspieler das? Haben nicht Fußballspieler gerne mal einen Löwen irgendwo?
Ja, wahrscheinlich war es ein Fußballspieler, möglicherweise bei der Europameisterschaft gesehen, mit so einem riesen Löwenkopf oben, so über die komplette Schulter. Mhm. Weil das sah auch schon irre aus. Ja. Gut. Hat man immer was zu lesen, ne? Wenn man mit einem Tattoo-Träger zusammen ist, hat man immer irgendwas zu gucken. Oder die Kinder, weißt du, wenn du so keinen Bock hast, abends vorzulesen, hältst du denen einfach so die Schulter hin und sagst, komm, bring dir eine kleine Geschichte dazu aus.
Und wenn du das Konzept so ablehnst, einfach mal kurz den Löwen auf deiner Schulter zeigen. Hier, Papa hat für euch ein bisschen was vorbereitet. Guck mal hier, dieses wilde, wilde Tier. Fertig. Muss nicht mehr nach Afrika.
Ja.
So top.
Oh, weißt du, was mir gestern einfiel? Ich las gestern noch in dem Buch von Caroline Wahl, Windstärke 17.
Und
da war, ich glaube, auf Seite 51, war geschildert, wie Kindern die Haare gewaschen wird. Und ich fühlte mich sofort in meine Kindheit versetzt, als Haare waschen der absolute Horror war. Und ich habe mich gefragt, wie das bei dir war und ob das Kindern heute auch noch so geht. Für mich war es der blanke Horror. Man saß in der Badewanne, es gab noch keine Duschen, also wir hatten keine Dusche. Mhm. Und dann kriegst du immer so einen Becher, da musst du mal den Kopf in den Nacken machen und dann wurde mit dem Becher eben das Wasser so in die Haare geschüttet, um den ganzen Schaum wieder rauszuspülen. Und ich als Kind hatte immer das Gefühl, ich würde ertrinken. Es war das Schlimmste überhaupt. Und heute denke ich, seriously? Warum?
Also ich beantworte deine erste Frage.
Ja.
Ich kenne das, ich sitze irgendwo an der Badewanne, in der Badewanne, Kopf drüber oder wie auch immer und habe ein Handtuch vor den Augen, während mir die Haare gewaschen werden.
Absolut.
Damit der Schaum, der so dolle brennt, und das sind ja nordamerikanische, kanadische Erinnerungen.
Ja.
Und das Shampoo, das wir benutzt haben, hieß No More Tears and Tangles.
Wie lustig
keine
ist
Tränen
das denn?
Mehr und keine.
Ja, was heißt Tangles?
Na, Tangles, wenn die Haare verknoten.
Ah, okay, witzig.
Was natürlich Tangles. Zwei riesengroße Lügen waren. Das hat trotzdem in den Augen gebrannt wie Sau und verzottelt oder so waren die Haare auch. Ich hatte langes Haar und natürlich gab es dann da so Knoten und so Ziepen. Wir haben das Ziepen genannt früher. Und wenn wenn die rausgekämmt wurden mit einem Kamm, hat man gesagt, das zieht. Ich weiß nicht, ob es das Verb noch gibt und das Wort, aber es hat geziebt. Aua, das zieht. Aua, Mann, das zieht. Weißt du? Z-I-E-P-T. Ach, wie toll, dass du mich darauf ansprichst, weil ich das Wort, glaube ich, sehr lange nicht mehr gesagt habe. Wörter, die man lange nicht mehr gesagt hat. Ziepen. Und zweite Frage, wie das heute Kindern geht. Also, ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, ich kann mich nicht an weinende Kinder erinnern. Ich glaube, irgendwann war klar, Babyshampoos sind so mild und Kindershampoos, das kann ruhig in die Augen kommen, das ist kein Problem.
Ja.
Daran erinnere ich mich nicht, dass da irgendjemand gebrüllt hat oder so. Nee, ich glaube, da hat die Industrie dann gelernt und hat irgendwas hergestellt, was nicht mehr brennt im Auge.
Aber ging es wirklich um das Brennen? Es war alleine, dass das Wasser in die Augen läuft, dass das Wasser vorne am Gesicht runterläuft.
Nein, das war nie schlimm.
Ja, ach, lustig, für mich offensichtlich.
Also ich sage jetzt mal ein Wort, das sehr besetzt ist, weil das auch als Ja, weil es ein politisches Wort ist und das auch benutzt, das ist eine Technik auch, ne, die man ja benutzt, wenn Menschen inhaftiert sind und man die missbraucht. Waterboarding.
Ach, Waterboarding.
Ne? Wenn, und dieses Gefühl, das du eben beschrieben hast, ich ertrinke, weißt du?
Ja.
Das verbinde ich damit. Aber warum hast du nicht den Kopf einfach in den Nacken getan?
Ja, das war sowieso. Der Kopf war sowieso
und trotzdem,
im Nacken.
Und das lief plus trotzdem in deinem Gesicht?
Ja, und man hat als Kind, da habe ich so rumproletet. Und ich kann das heute überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Für mich war es auch das Schlimmste, zum Friseur zu gehen. Haare abgeschnitten zu bekommen.
Ja?
Ja, und heute denke ich mir, warum?
Du gehst doch so oft zum Friseur.
Ja,
und warum war es früher? Was hat das auch wehgetan?
Keine Ahnung. Nein, das hat nicht wehgetan. Aber überhaupt Haare abgeschnitten zu bekommen, keine Ahnung. Das war, ich fand es übergriffig, von meinen Eltern wahrscheinlich. Es war total übergriffig. Es gab das Wort damals nur noch nicht. Das war noch nicht erfunden. Hör mal, No More Tears and Tangles.
No More Tears and Tangles.
Das ist so lustig.
So hieß das Shampoo. Zieh
was für
das
lustige
mal
Produktnamen. Das
no
ist genauso
more tears
wie
and tangles.
I cannot believe it's I butter. Can't believe it's not butter.
It's not butter. I can't believe it's not butter.
So heißt dieses komplette Produkt, das irgendwie auf pflanzlicher Basis ist. Es schmeckt wie Butter.
Margarine, ja, ja.
Gibt
aber
es
kannst
das
du nicht mal im Internet,
nein,
guck doch mal, nein. Kannst du mal im Internet gucken, ob es No More Tears and Tangles noch gibt? Ich sehe die Flasche noch vor mir. Ist eine lange, längliche Flasche und orange durchsichtig ist da drin das Shampoo zu sehen. Die ist durchsichtig, die Flasche. Du siehst das Shampoo und vorne ist ein gelber Aufkleber mit einem rosa Logo. Vielleicht rede ich total im Bullshit, aber so habe ich es abgespeichert.
Ja. Findest
ich
glaube, das gibt es schon noch. Johnson's Baby,
ja, Johnson's,
No More Tangles Shampoo. Ah ja, und da in den 70ern gab es Johnson's No More Tears, No More Tangles Shampoo. Und jetzt heißt es einfach nur noch No More Tangles. Ist das nicht witzig?
Ja, aber hieß es nicht No More Tears and Tangles? Hieß
obwohl
es
jetzt no mittlerweile gibt es auch von einer anderen Firma, Kids Shampoo No Tears.
No
nee,
tangles.
Das ist Meaning, nee. No tears in your... No tears meant no tears in your hair.
No
oh ja, tears.
Tears
in your hair, klar.
No tears, no... Oh, habe ich das falsch gemacht?
Und dann gibt es hier einen Artikel, der heißt A correction on the idiotic no more tear means blah, 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 blah. Teardrops. Okay, es ist alles ein bisschen kompliziert, aber früher gab es das. Johnson's No More Tears, No More Tangles Shampoo.
Okay.
Und mittlerweile kann man kaufen, 500 Milliliter, das Baby No More Tangles Shampoo.
Und ist es so eine lange durchsichtige Flasche und man sieht eine orange durchsichtige?
Nee, in dem Fall nicht, in dem Fall ist sie grün. Aber jetzt ist es ja auch No More Tangles Shampoo.
Okay, ist
also das
andere.
Gibt es aktuell zu kaufen für 9,99 Euro.
Für 1 Euro, das kann man hier kaufen?
9,99 Euro.
Mhm. Euro, also ist nicht US-amerikanisch.
Kann man in Deutschland kaufen.
Okay.
Genau, und das andere, das ist irgend so ein Vintage-Video aus den 70er Jahren. Witzig.
Ganz kurz, Chrissy, du sprichst von der Autorin Caroline Wahl.
Ja.
Und das erste war doch, das ist so ein Schwimmbad.
22 Bahnen, genau.
Das habe ich immer gesehen in Buchhandlungen. Oder oft, hat mich aber nicht angesprochen, weil das auch die Saison war, in der alles irgendwie ein Schwimmbad vorne drauf hatte. Und da fühlte ich mich wirklich, unter Druck gesetzt. Habe ich dem Buch Unrecht getan? Hätte ich das lesen sollen?
Ich fand das 22 Bahnen dann auch ganz schön. Ich habe es aber auch erst im zweiten Anlauf geschafft.
Okay.
Beim ersten Mal hatte ich es nach 40 Seiten weggelegt und habe nicht verstanden, warum der ganze Heckmick. Und dann habe ich es aber neulich nochmal angefangen und dann fand ich es sehr schön, vor allem, weil sie auch so ganz schöne Dialoge schreibt. Also
und hast du mit ihr mal gesprochen für die Sendung?
Ja.
Ja,
ja letzte Woche.
Ich habe ein Interview gesehen, die ist ja ganz schön selbstbewusst. Das fand ich richtig überraschend und irgendwie nicht unangenehm, denn die hat auch so gesagt, dass sie jetzt ein Anrecht auch habe. Sie hat das so oft gekauft, das Buch, und jetzt kann sie davon leben. Und jetzt, ja, hat gesagt, also hat jetzt nicht von der Weltherrschaft gesprochen, aber die will schon, die hat schon große Ziele. Und die findet auch ihre Arbeit selber sehr gut. Das war allerhand.
Mhm. Ja, die steht dazu. Für sie ist das auch so eine Art Spiel. Also
so,
sie sagt, ich will den Deutschen Buchpreis gewinnen.
Ja,
sie war auch furchtbar enttäuscht, dass sie nicht nominiert war. Wenigstens für die Longlist.
Ja.
Da war sie enttäuscht und hat diese Enttäuschung auch sozusagen Ausdruck verliehen. Hat darüber geschrieben dann. Und andere sagen halt, das ist irgendwie sehr eingebildet. Aber sie sagt, naja klar, so will ich halt. Das ist so, als wenn Julia Nagelsmann sagt, wir wollen Weltmeister werden. Natürlich wollen wir Weltmeister werden. Und sie sagt, natürlich werde ich den Buchpreis gewinnen.
Ach, ehrlich?
Und genau. Und sie
Das vergleichst du?
Hat kein Problem anzuecken. Mhm. Und das finde ich erfrischend.
Aber dein Freund Nick Cave hat gesagt, meine Muse ist kein Pferd, als MTV ihm einen Preis verleihen wollte.
Und meine Muse ist kein Gaul.
Ach so, ja?
Nee, weil das heißt doch mal der Musengaul.
Oh, habe ich noch nie gehört. Okay.
Wirklich? No. Den Ausdruck Musengaul?
Noch nie gehört.
Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was er bedeutet, aber...
Hast du ja ausgedacht.
Nein, der Musengaul.
Mann, du warst am Konzert, dann sprich doch mit dem Mann. Der gibt doch auch den Menschen in der ersten Reihe die Hand. Kannst du doch auch dann hingehen und sagen, ja, Nick, by the way, what did you mean? Did you mean Musengaul? Weißt du?
Ist ja auch ein Soll ich dir was sagen? Diese Skulptur, die vor dem Karlsruher Stadttheater steht, oder Badischen Staatstheater.
Ja.
Das ist der Musengaul. Und wenn ich Musengaul eingebe, kommt fast immer nur diese Figur. Nee, beim Schloss in Heidelberg gibt es auch einen Musengaul.
Und da sitzt einer drauf?
Nee, das ist einfach nur ein Pferd.
Da steht ein Pferd. Und das ist eine Muse? Ein was?
Keine Ahnung, warum das Pferd für die Muse steht, also für die Künste,
ich
hab Theater.
Ich habe das Wort noch nie gehört.
Aber selbst wenn ich wie ein Fünfjähriger google, was bedeutet Musengaul, komme ich auf keine Antwort.
Mach mal Muse, Pferd, Nick, Cave. So googelt man.
Ja gut, aber das hat ja nichts mit dem Musengaul zu tun.
Ja, aber dann kommt vielleicht...
Muse, Nick, Cave, Pferd.
Nein, Pferd, Muse, Nick, Cave. Und dann kommt eine Rede, ein Brief... Das weiß ich, weil wir das auch vorlesen auf der Bühne, David Striso in unserem Programm. Und der liest das vor und es ist ganz entzückend, auch wie er das liest. Und der Brief ist auch wirklich schön.
Ja,
aber wem sage ich das? Du bist Nick Cave-Fan.
Naja, ich bin ein Nick Cave-Interessierter. Also ich bin kein Fan in dem Sinne. Nein, Fan bin ich nicht.
Okay.
Du seit Nicky war ich von niemandem mehr so richtig Fan.
Ich bin ein bayerisches Cowgirl. Das ist ja, ich versuche immer zu variieren morgens bei der Arbeit. In Bayern wird ja gedreht.
Ja.
Mit verschiedenen Begrüßungen morgens. Einfach weil ich ja morgens immer so gut gelaunt bin, egal wie früh es ist. Und auch wenn man müde ist, finde ich, kann man ja den Tag schön starten. Nervt natürlich Menschen, die sogenannte Morgenmuffel sind, die finden das blöd, aber es ist mir wurscht. Und mir fallen langsam keine Songs mehr ein. Ich kann zum Beispiel reinkommen ins Maskenmobil mit Ich hab die lang schon nimmer gesehen. Wo bist du? Wo heißt du? Oder Ich bin ein bayerisches Cowgirl. Und dann, was habe ich denn neulich noch gemacht? Es gab so ein paar bayerische Songs, mit denen ich da trumpfen konnte. Aber jetzt bin ich am Ende. So viele bayerische Songs kenne ich nicht. Ich in München steht ein Hochbräuhaus, so Freudenhäuser müssen raus, damit in dieser schönen Stadt das Laster keine Chance hat.
Skandal kann ich auch, im Sperrbezirk.
Dann mache ich noch Münchner Freiheit, aber die singen leider nicht auf Bayerisch. Und mehr kenne ich nicht.
Vielleicht kennst du was vom Fredel Fesel. Kennst du Fredel Fesel? Der ist mittlerweile gestorben. Da ist was ein bayerischer Liedermacher.
Ja, aber was ist denn von dem?
Das kann ich dir gar nicht mehr sagen.
Von wem ist denn, sag mal, bin ich denn ein Kiosk oder bin ich etwa eine Bank oder sehe ich aus wie ein Hotel oder
so
wie ein Schrank?
Diese österreichische Band ist das denn.
Ist Fredel Fesel und das ist des Pudels Kern. Und das ist des Pudels Kern.
Also
des
bin Pudels ich denn ein Kern, Kiosk, sind die jungen Zillertaler.
Kannst du mal den Text vorlesen? Kann ich dir noch? Sag den Refrain. Sag mal, bin ich denn ein Kiosk oder bin ich etwa eine Bank? Oder sehe ich aus wie ein Hotel oder wie?
Ein Kassenschrank.
Ein Kassenschrank bin ich.
Die Leute, bin ich denn ein Kiosk?
Oder bin ich etwa eine Bank? Ja. Oder sehe ich aus wie ein Hotel oder wie ein Kassenschrank? Ist von Fredel Fesel des Pudels Kern. Das ist nämlich ein genialer Text.
Also Fredel Fesel.
Kurzum, sein Charakter ist völlig verpfuscht. Ist eine ganz tolle Zeile.
Fredel Fesel, bekannteste Song, der Königsjodler, das Taxilied.
Und nicht des Pudels Kern.
Das Vogelnest, mein Weib will mich verlassen, für die Katz, das Fußballlied. Das ist
das
der Fredel Fesel
Song. Super, mein Weib will mich verlassen, ist ja ein super Titel.
Ja, das Witzige ist.
Mein Weib will mich verlassen, ich beginne mein Weib zu hassen.
Kennst
mein
du das?
Weib will plötzlich weg, ja, da bleibt nur ein Fleck.
Dann bleibt nur ein Fleck.
Ein Fettfleck.
Ja. Das Lustige ist,
ein ganz frauenfeindlicher Song. Ich habe keine Ahnung, ich habe ausgedacht.
Ich habe ja neulich mit Daniel Zillmann gesprochen.
Daniel Zillmann ist einfach spitze.
Genau. Und sie wird ja in Kreisen auch nur die Zillmann genannt, habe ich jetzt erfahren.
Absolut.
Die Zillmann, ja, weil er sich ja für queere Sichtbarkeit auch so einsetzt. Mhm. Und an irgendeiner Stelle sagte ich ihm, weißt du was, du siehst, worum ging es da noch? Du siehst ein bisschen aus wie Fredel Fesel.
Ach, du Quatschkopf, Fredel Fesel hatte einen Bart.
Und dann sagte er, wie wer? Dann sag ich, ja, Fredel Fesel, das ist ein bayerischer Liedermacher.
Ja.
Und er kannte Fredel Fesel nicht. Und dann habe ich auf dem Handy Fotos von Fredel Fesel rausgesucht und habe ihm das gezeigt.
Ja.
Und er war nur noch baff.
Stimmt das denn? Sagte er ja?
Er sagte, oh mein Gott, oben diese Haarlinie, die Augen, das ist ja wirklich wie Fredel Fesel. Oh mein Gott, er war total, total bekifft.
Total begift. So, Achtung. Ja. Des Pudelskern ist von Ulrich Roski. Bist du bereit?
Ulrich Roski.
Ich kann es nicht singen. Es geht so. Achtung. Ich gehe im Walde bisweilen so für mich hin. Nach schmackhaften Pilzen steht mir der Sinn. Schon ihre seltsamen Namen faszinieren mich, so wie Schlons oder mulmiger Knöterich. Dabei genieße ich auch noch die Waldesruh. Bei alledem lief mir jüngst ein Zwergpudel zu. Ich muss gestehen, obwohl das eher gegen mich spricht, Kinder und Kleintiere liegen mir nicht. Und dieser Pudel war wirklich lächerlich klein. Hau ab, rief ich, doch er wich mir nicht vom Bein. Und weil ich doch irgendwie witzig und weil ich es doch irgendwie witzig fand, habe ich ihn feierlich Tarzan genannt. Ich dachte mir, heute Abend gibt's Pilzragout, vielleicht reißt mir der Pudel einen Hirsch dazu. Schon vernahm ich ein gewisses Rascheln im Gras, mutmaßte ein Wildbret und rief, Tarzan, fass! Es war kein Hirsch, es war ein Jäger im grünen Gewand, an dem sich allerlei Blattwerk befand. Sein Hut war merkwürdigerweise aus Stahl, bald kamen auch seine Kollegen in stattlicher Zahl. Immer mehr grüne Jungs krochen aus dem Geäst, sie sahen alle gleich aus. Ich dachte, hier ist wohl Nest. Sie waren schwer bewaffnet und ich habe mich gefragt, seit wann man Hasen mit Maschinenpistolen jagt. Dann kroch einer aus dem Dickicht heraus, der sah wie der Oberjäger aus, voller Würde, wie es einem Anführer frommt. Ich rief, Tarzan, Ast weg, der Förster kommt. Ich begrüßte ihn zünftig mit Weidmanns Lust. Doch der schrie, tun Sie nicht so, als haben Sie nicht gewusst, dass hier ein Manöver ist. Also nennen Sie A. einen Grund für Ihr Dasein und B. begründen Sie den Hund. Herr Förster, ich verstehe nicht. Nee, Herr Förster, ich verstehe Sie. Sie tun ja auch nur Ihre Pflicht. Also A, ich suche Pilze und B, ich kenne den Pudel nicht. Aha, kennen Sie sie nicht? Haben Sie wohl vorher nie gesehen? Die Masche kennen wir. Alle Mann ins Glied. Wir gehen. Welches Glied, frage ich. Doch er donnert nur barsch. Ich stelle hier die Fragen. Also vorwärts, Marsch. Die Grünen stellen sich wirklich auf in Reih und Glied. Ich frage einen von ihnen, als uns der Förster nicht sieht, was denn das Laub an ihren Klamotten soll. Darauf antwortet er mir geheimnisvoll, wenn wir so mit den Blättern im Unterholz stehen, kann der Feind uns im Wald überhaupt nicht sehen. Und weil er uns alle für Büsche hält, tappt er in die Falle und schon ist er umstellt. Ich lache herzlich, dann sehe ich am Wegesrand ein paar Pilze und hab sie schon fast in der Hand, als mich eine Stimme laut Vorsicht mahnt. Das sind welche von uns, als Morcheln getarnt. Wir marschieren weiter und kommen sehr schnell zu einem schmucken Gebäude, wie es scheint ein Hotel. Denn die Angestellten in diesem Haus sehen wie frisch gebadete Liftboys aus. Wir kommen zu einem Herrn im schmucken Livree. Ich suche nach Trinkgeld, weil ich denke, das ist der Portier. Der Förster zischt, Sie spinnen wohl, das ist der Major, und stellt uns den geschniegelten Herrn vor. Streunender Pudel und verdächtige Person. Der Major sagt scheißfreundlich, nimm Platz, mein Sohn. Ich nehme an, er glaubt, dass ich ihm jetzt Papi nenne. Sag aber, hoppla, Kumpel, seit wann duzen wir uns denn? Da raunzt er, auch noch frech werden, wie? Also raus mit der Sprache, was ist mit dem Vieh? Ihr schnüffelt hier rum, da ist doch was faul. Der Pudel knurrt und ich sag, Tarzan, halt's Maul. Tarzan, das klingt wie ein Codewort. Der Major hört sowas gern, er triumphiert. Ein feindlicher Agent, jawohl, das ist des Pudels Kern. Er ruft sein Ministerium an, weil er denkt, er habe den Spionagering Tarzan gesprengt. Und während der Major noch telefoniert, wird der Pudel gefesselt und abgeführt. Dann redet er wieder auf mich ein, wer meine Hintermänner und Drahtzieher seien. Nennen Sie ein paar Namen, das ist doch nicht schwer. Ich denk, nö, und sag ein paar Pilznamen her. Den ruppigen Stiesel, den scheuen Kalmück, den Nonnenschwengel, den sämigen Lück, den schleimigen Widerling und zum Schluss die Stinkmorchel, Phallus impudicus. Der Major notiert sich die Namen und flucht, weil er die Burschen vergeblich im Fahndungsbuch sucht. Um Zeit zu gewinnen, nimmt er auch mich in Arrest. Der Raum ist schön dunkel und bald schlafe ich fest. Mir träumt von einem Scharmützel im Wald, von einer Schlacht gegen Pilze, es donnert und knallt. Ich selbst bin der Feldherr und rufe im Traum, seid nicht feige, Leute, lasst mich hintern Baum. Dann werde ich geweckt und zum Major geführt, der hat unterdessen meinen Pudel dressiert. Er macht Männchen, holt das Stöckchen und kuscht. Kurzum, sein Charakter ist völlig verpfuscht. Ihr Hund, meint der Major, macht sich ganz gut. Ja, denke ich, hat schon Manieren wie ein Rekrut. Er fährt vor, der Verdacht hat sich übrigens zerstreut. Sie können gehen, junger Mann, hat mich sehr gefreut. Mich nicht, sag ich herzlich und rufe, Tarzan, wir gehen. sehen. Doch ich sehe nur einen begossenen Pudel da stehen, der nicht mit mir kommen will. Mir liegt auch nichts dran, weil ich Hunde eigentlich sowieso nicht leiden kann. Seit damals lässt der Wald mich kalt. Ich gehe lieber in die Diskothek. Ich esse Pilze aus der Dose und gehe Zwergpudeln aus dem Weg.
Ich dachte kurz, es verstehen Sie Spaß und du hörst nicht mehr auf.
In zwei Ganz Stunden. Ehrlich,
ich das gedacht, ist eine... Ich habe gedacht, okay, es sind gar kein Ende. Es sind die Nibelungen auf Bayerisch.
Ganz kurz soll ich dir sagen, ich wusste auch nicht, dass es so lang ist. Ich kenne nur noch die Zeile, Wahnsinn. Kurzum, sein Charakter ist völlig verpfuscht. Das ist auch von meiner Schwester und mir ein Code eigentlich. Wenn wir irgendeinen Dödel erleben, sagen wir, kurzum, der Charakter ist völlig verpfuscht. Aber ganz kurz, war der Text nicht eigentlich ganz cool?
Ja, super cool. Also lustig.
Voll politisch, der Antikriegssong, voll die Friedenshymne.
Ja, witzig.
Und das Ulrich Roski und nicht Fredel Fesel. Genau. Dann sing mal bitte jetzt du einen Song von Ulrich Roski, von Fred Fesel.
Ich kenne keinen Song von, ich weiß auch gar nicht, ich kenne den aus meiner Kindheit einfach nur.
Ist der in dem Dunstkreis Insterburg und Co. irgendwie gewesen?
Nein, das ist ein richtiger, uriger bayerischer Liedermacher.
Ah, okay.
Wirklich.
Und ich kann den nicht verorten.
Und Ulrich Roski kam aus der Eifel, gestorben in Berlin 2003. Mhm. Also zumindest kein richtiger Bayer. Das war also kein Bayer ist nicht.
Weil ich einfach Fredel Fesel nicht. Ich habe keinen Song im Kopf von dem. Es wäre so schön, wenn du was singen würdest.
Ja, du, Ulrich Roski, sehe ich gerade, hat auch einen Song.
Was?
Des Schleusenwärters blindes Töchterlein.
Ups. Aber ganz kurz, ich krieg nicht Daniel Zillmann und Ulrich Roski Fredel Fesel in einem.
Fredel Fesel sieht aus wie Daniel Zillmann.
Aber Daniel Zillmann, hat er die Haare gerade wieder mal blond gefärbt? Der färbt sich ja gerne das Haar.
Nicht, dass ich wüsste.
Der ist ja ein dunkler Typ und Fredel Fesel ist doch ein Fuss.
Nein, ich hätte auch gedacht, das ist ein dunkler Typ.
Das ist doch ein Fuss, das ist doch ein fussisch Julsche, wie wir in Köln, das kann man nicht auf Bayerisch sagen. In Köln sagen wir ja, du bist so eine Fuss, wenn du rote Haar, ja. Bist du eine Fuss, F-U-S-S.
Bist du eine Fuss. So. Du, dieses Lied tauchte jetzt gerade auf, des Schleusenswärters blindes Töchterlein. Ich finde das im alten Spandau, also er war offensichtlich auch irgendwie ein bisschen Berliner, im alten Spandau an der schönen Havel steht eine Schleuse und die riecht nach Fisch. Jedoch am Schleusentor winkt eine Tafel. Da steht geschrieben, Wasser täglich frisch. Der alte Schleusenwärter klingt die Spunden und wenn es Achtern aus den Rahen drulpt, pinnt er die Klicken über Luf nach unten, dann wird die Kellin in den Wind gehülpt.
Sag mal.
Am Schleusenrand im Abendscheine steht eine liebliche Gestalt. Sie hält den Schleusenkater an der Leine. Sie fasst ihn sicher und sie gibt ihm Halt. So, das sind die ersten drei Strophen von, was weiß ich.
Aber 100. Das haben diese, also sowohl jetzt eben des Pudels Kern als auch deine Schleusentochter, das haben die Menschen mit zur Gitarre gesungen und konnten die Texte alle. Ich meine, Herbert, ne, mir fällt jetzt nur Herbert rein, als singender Poet. Der kennt seine Texte. Nee, der hält doch das Mikrofon zum Publikum, wenn er nicht weiter weiß, ne? Hat er dir doch mal gesagt oder mir?
Oh, weiß ich nicht. Dir, aber also
ja, ich glaube ja.
Ich kann mich nicht dran erinnern. Aber
das kann ja, das kannst du ja bei der Schleusentochter nicht machen und einfach das Mikrofon ins Publikum halten und dann müssen die da.
Eben, ich frage mich gerade, aber was sind das für krasse Texte? Ja. Der Maat legt Hand an ihre Hüfte und zwickt sie auch, da sprach sie au. Doch als er sie dann näher prüfte, rief er verflucht, das ist ja eine Frau.
Was ist das denn?
Also eine Zeile, noch mal eine Zeile mittendrin, okay. Im Text. Ich habe keine Ahnung, alles gut. So, damit belassen wir es bei deutscher Liedermacher-Lyrik, die aber ja, wirklich hochinteressant ist. Und ich freue mich über alle Texte, die vorher noch keiner geschrieben hat. Ich hasse ja Popsongs mit Zeilen, die schon tausendmal da gewesen sind.
I love you.
Ja, I love you, you leave
Möchtest
me,
nicht mehr
I miss
hören.
You. And going crazy because
All
you're not
deine
there.
Lieblingssongs beinhalten I love you. Von Shaken Stevens über Chris de Burgh zu AC/DC.
Meine Lieblingssongs haben einmalige Zeilen. Wirklich.
You drive me crazy?
You drive me crazy. Shaken Stevens, the good old Shaky. So, erzähl mal, was hast du für ein kleines Geschichtchen noch aus der Woche mitgebracht hier?
Mein kleines Geschichtchen war, dass ich nicht wusste, dass es eine Verbindung gibt zwischen den Grünen und Andy Warhol. Wo könnte da die Verbindung sein?
Ja, also spielt Berlin da eine Rolle?
Nein.
Andy Warhol in Berlin? Nee.
Es gibt aktuell eine Ausstellung. Also zuletzt gab es ja in der Nationalgalerie in Berlin die Andy Warhol-Ausstellung Velvet Rage. Die fand ich okay, mir war die Peniskonzentration ein bisschen zu hoch. Sehr, 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 sehr viele Penisse.
Ja.
Fotografiert, gezeichnet in allen Ausgaben. Also es war eher so eine Mischung aus Sexualkunde und Biologieunterricht. Und jetzt gibt es aktuell eine Ausstellung in dem Museum Brandhorst, einem unglaublich schönen Museum in München. Und da wird aufgezeigt die Verbindung zwischen, oder die Welten von und die große Schnittmenge von Andy Warhol und Keith Haring. Da laufe ich natürlich sofort rein, weil ich ja Keith Haring-Fan bin. Und zu sehen ist unter anderem in einem Raum, dass beide ja Aktivisten waren. Andy Warhol hat sich nicht als Aktivist verstanden, Keith Haring ja. Ich bin ja in den 80er Jahren sogar in seinen Shop gegangen. Der hatte einen Popshop in New York und einen in Tokio. In Tokio war ich noch nie, aber in New York, in dem Popshop war ich mehrfach und hat da T-Shirts verkauft, ne, mit den Hunden drauf oder dem Baby oder diesen sogenannten Strichmännchen, die man auch als Graffiti kannte. Und das war ja ein weißer Laden, den er schwarz vollgesprayt hat. Ein Kunstwerk an sich, ein begehbares Kunstwerk. Und die Einnahmen gingen alle an wohltätige Zwecke. Ne? Also der hat die AIDS-Forschung hat er unterstützt und er ist ja auch gestorben dran, der AIDS-Forschung unterstützt und allerlei verschiedene Organisationen. Andy Warhol dagegen hat sich immer ein bisschen zurückgehalten, der war ja auch so, der hat nicht so viel gesprochen, der war nicht so outgoing wie Keith Haring und hat aber 1979 einen Künstlerkollegen kennengelernt in Düsseldorf in einer Galerie, nämlich unseren gemeinsam Kumpel Josef Beuys.
Mhm.
Und Josef Beuys ist Mitbegründerin. Ja, 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 ja.
Ja, 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 ja. Das ist einfach legendär, diese.
Der tolle, tolle Josef Beuys hatte bestimmt auch eine Riesenmeise, aber hat ja auch gute Aktionen gemacht. Und der ist Gründungsmitglied der Grünen gewesen. In den 80ern gründeten die sich, nee, schon 79, nee, bei dir ums Eck, in Sindelfingen. 700 Anhänger waren da und von da ging es dann irgendwie los. Und im Januar 1980 in Karlsruhe, Kaiserslautern, was meine ich mit K? Einer dieser beiden Städte, Köln nicht.
Ja.
Und
Karlsruhe. Grünen haben man sich in Karlsruhe gegründet.
So, bums. Mhm. Ah, das ist so eine Wer wird Millionär-Frage, hätte ich gelost. Oh. Und die trafen sich, die beiden. Ich habe davon eine Aufnahme gesehen, eine Filmaufnahme. Das ist rührend. Dieser schüchterne Andy Warhol steht da in der Galerie, ganz viele Menschen um ihn herum und alles wird fotografiert. Und dann kommt dieser Josef Beuys, dieser große Mann mit seinem Hut auf diesen so zerbrechlich wirkenden Andy Warhol und spricht mit seiner rheinischen Acht, ne, spricht den an und ja, we almost met, but that didn't no work, genau wie finally we see each other. So süß. Also, das war jetzt ein bisschen Berlinert, aber es muss rheinisch muss man sprechen. Englisch mit rheinischem Akzent.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Das ja, na klar.
Sicher. I'm happy to see you. So, das muss ein Gesang haben. It is nice to see you finally, Andy.
That's
so.
Right.
So. Ja, man rutscht da schnell in so ein Berliner Ding, wenn man dann Englisch spricht. Merkst du? So, und Andy Warhol sagt dann irgendwann, can I take a picture of you? Und Josef Beuys sagt, what? Und beugt sich so runter zu dem und kann das gar nicht fassen. Ich möchte ein Foto von Ihnen machen. Ja, womit denn? Dann packt er so eine kleine Kamera aus und macht ein Foto von Josef Beuys. Und es gibt auch einen, so wie es diese berühmten Marilyns gibt und die berühmten Elizabeth Taylors gibt es auch Josef Beuys, den Andy Warhol fotografiert und dann per Siebdruck auch vervielfältigt hat. Und bei einer der wenigen Begegnungen der beiden hat Josef Beuys Andy Warhol gefragt, sag mal, kannst du nicht Werbung machen für die Grünen? Das ist eine Partei und total wichtig und wir wollen Frieden und Schluss mit Krieg und Atomkraft, das ist alles. So ungefähr stelle ich mir das vor. Und dann hat er gesagt, ja klar, mache ich. Und das kam aber nicht gut an bei, vor allem habe ich gelesen, bei einer Lady aus der Factory, aus seiner Künstler Clique. Das war eine deutsche Malerin, die auch noch lebt, Ingeborg zu Schleswig-Holstein. Und die sagte, nee, die Grünen, das ist nicht gut, macht es nicht, das sind Kommunisten. Und dann hat Andy Warhol angeblich gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Kommunisten, der Beuys ist doch auch kein Kommunist. Die Tochter von Beuys will Fotomodell werden. Das ist doch das Gegenteil von Kommunismus. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und das Management von Andy Warhol oder Beratende, andere fanden das ganz gut und sagten, doch, mach das. Es erregt Aufsehen und es ist eine coole Action. Und Andy Warhol hatte auch schon Erfahrung. Wie gesagt, ich habe eingangs gesagt, dass das jetzt kein politisch engagierter Mann war. Nicht so wie Keith Haring. Dieser Gegensatz ist ganz interessant. Er hatte ein Plakat gemacht für einen demokratischen Kandidaten, Wahlkampf 1972, Vote McGovern, und hatte das aber ganz ironisch, hatte ein Foto von Nixon genommen und hatte das auch siebdruckartig gemacht und darunter aber geschrieben, Vote McGovern. Also so ein bisschen, das fast ein bisschen ironisch gebrochen. Und jetzt kam diese Anfrage, mach doch Werbung für die Grünen. Und er war hin und her gerissen und hat sich dann eines Tricks bedient. Es gibt wirklich dieses Plakat, das zeige ich dir auch gleich. Hat sich eines Tricks bedient, hat einfach einen Kumpel von sich gefragt, nämlich Bob Colacello, wo ich so denke, ist das ein Künstlername, Cola und Cello?
Ja, das klingt
Bob
nach Colacello. Designer, Bob,
ja. Colacello. Und der war der... der war der Herausgeber von Interview, dem Magazin, das Andy Warhol erfunden hat. Und der hat dann einfach das übernommen und hat die Schrift von Andy Warhol nachgemacht. Und so entstand dieses Plakat. Das zeige ich dir mal.
Andy Warhol für die Grünen.
Und das ist die Schrift, die wir kennen von Andy Warhol, ne? Du siehst viermal das Gesicht von Andy Warhol, wie mit Bleistift und mit einem Stift mit wenigen Linien gezeichnet. Erkennst du das Gesicht von ihm jeweils?
Das Gesicht von ihm?
Von Andy Warhol?
Ja, das ist ganz schwach, das Gesicht. Mhm. Aber jetzt erkenne ich das Gesicht
auch. Du würdest aber sagen, das ist die Schrift von Andy Warhol, ne?
Ja.
Kennt man so ein bisschen. Ich finde,
du hast eine ähnliche Schrift wie Andy Warhol. Du und Andy.
Ja, okay. So, aber das ist nicht die Schrift von Andy Warhol. Das ist von seinem Interview, Heini. Yeah. Der hat das gemacht. Andy Warhol hat nämlich gesagt, mach du das, dann kann ich hinterher behaupten, ich hatte keine Ahnung. Und das ist natürlich auch so eine Legende, aber dieses Plakat da zu sehen, das ist schon interessant, weil du so weißt, sowohl bei Für als auch bei die Grünen, ein Vokal mit zwei Punkten drauf, das ist für englischsprachige Menschen, das ist ja für die eine Geheimschrift. Die denken sich, was ist das denn? Warum sind denn da zwei Punkte drauf? Was ist das denn für ein Quatsch?
Yeah.
Und ja, aber so entstand dieses Plakat und deswegen gibt es eine Verbindung zwischen Andy Warhol und den Grünen und über Bande über Joseph Beuys. Ich mochte das ganz gerne, dass diese beiden Vögel eine Verbindung haben. Der Gedanke gefiel mir eigentlich ganz gut.
Ja, ist lustig. Würde man nicht vermuten.
Ich kann diese Ausstellung empfehlen und ich wurde ganz sentimental, weil es so ein In dem großen Hauptraum, wo es alles losgeht oder wo auch der Rundgang im Grunde endet, gibt es Vitrinen und da liegen ganz viele Artikel drin, die man im Popshop von Keith Haring kaufen konnte. Und davon habe ich im Grunde alles besessen, was da drin liegt. Ich hatte Aufnäher für meine Jeans, Stoffaufnäher, die habe ich mir auf meine Jeans genäht oder draufgebügelt. Ich habe mir Buttons gekauft im Popshop in New York mit so kleinen, weißt du, so ganz klein waren die, in so nicht so Riesen-Buttons, sondern so kleine Buttons neben AKW Näh und weiß ich nicht, was für anderen Buttons hatte man die einfach an der Tasche oder irgendwie am Revers von der Jacke und da hatte ich meinen Keith Haring. T-Shirts, ich habe einige T-Shirts und die habe ich heute auch noch für Keith Haring. Schön. Und das wollte ich noch gucken im Bücherregal. Ich habe da auch ein Hip-Hop-Buch gekauft zum Thema Sprayen und zum Thema Hip-Hop, also Musik. Muss ich auch mal nachgucken, ob ich das noch habe, weil das jetzt ganz, ganz viel wert ist. Und wenn es mal gar nicht mehr läuft, verkaufe ich das alles und werde reich. Und dann fahren wir zwei zum CERN.
Okay, dann können wir.
Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
Dann können wir. Du, da machen wir heute eine kleine Kunstausgabe.
Okay.
Ich war ja in Worpswede vor kurzem, Künstlerkolonie.
Die Postkarte, die du mir geschickt hast, die ist ja von einer Schönheit, das kann man nicht glauben.
Das Bild ist, glaube ich, von Heinrich Vogler, ne?
Ja.
Heinrich Vogler, ja. Also eine Frau mit Katze, oder was war das
Unglaublich nochmal? Unglaublich schön. Na, diese Frau strahlt so eine Schönheit, junge Frau, strahlt so eine Schönheit und so eine Ruhe aus. Hängt das da im Original?
Ja, war mein Lieblingsbild bei der Ausstellung.
Wie groß ist das?
Vielleicht 40 Zentimeter breit. Also nicht so allzu
riesig,
groß.
Ja? Okay.
Ja, und riesig ist es nicht, aber ich meine so 40 Zentimeter.
Ich war ein bisschen irritiert, du schicktest mir ja auch Fotos, dass da so ein paar Exponate an so ganz selten, nicht an Wänden hingen, sondern an so seltsamen metallenen oder hölzernen Stellwänden mit so Löchern drin. Das wirkte so lieblos.
Okay, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Kann mich gar nicht mehr dran erinnern.
Hat dich da nichts irritiert und da hast du dann nicht gedacht, wo hängt denn das hier?
Nee.
Ah, interessant, okay.
Auf jeden Fall eine der berühmtesten Künstlerinnen ist ja Paula Modersohn-Becker zum Beispiel, die sich ja auch erkämpfen musste als Frau damals, dass sie malen durfte und sie ging dann nach Paris und so. Gab einen Film vor ein paar Jahren, einen Kinofilm, der hieß Paula einfach. Und sie hat in ihrem ganzen Leben nur 5 Bilder verkauft. Und ihre letzten Worte, ganz tragisch, als sie gestorben ist, waren einfach nur schade.
Nein.
Sie ist einfach nur schade.
Ach, ist das schrecklich. Das ist ja nur ein Wort. Das ist ja nicht letzte Worte. Das ist ja nur ein Wort.
Ja, und was ganz furchtbar ist, sie ist 14 Tage, nachdem sie ihre Tochter zur Welt gebracht hat, Mathilde, gestorben. Weil halt irgendwas halt da schiefgelaufen ist. Und es war nicht die Versorgung von heute natürlich. Und sie ist 14 Tage nach der Geburt ihrer eigenen Tochter, ist sie verstorben. Und das mit dem Wort schade. Naja, aber Worpswede ist diese berühmte auch Künstlerkolonie. Dann gab es Heinrich Vogler, von dem wir gerade kurz gesprochen haben. Da gab es einen Kinofilm vor 2 Jahren über Heinrich Vogler.
Warte mal, wir hatten das da. Auch das Paula. Hat Paula die Dingsbums Carla Dingsbums gespielt?
Genau, das war.
Wie heißt die denn hinten, Carla?
Die aus Bad Banks.
Ja. Nee, aus Bad Banks.
Paula Bär hat die gespielt, glaube ich.
Paula Bär hat Paula gespielt?
Na, ist Quatsch.
Warum denke ich denn die Carla, so eine Schweizerin? Oder? Nee, Vorsicht, jetzt vergaloppieren wir uns.
Ja.
Mit unserem.
Aus irgendeinem Grund denke ich jetzt Paula Bär. Und es ist, also es ist ein Film 2016 von Christian Schwocho. Ist also schon ein bisschen älter und du hast völlig recht, Carla Juri heißt sie.
Juri.
Carla Juri.
So. Ja. Und, genau. Und das andere, Heinrich, what's his name? Wer hat das?
Das weiß ich nicht. Ach, Heinrich Vogler, ich glaube Florian Lukas.
Florian Lukas. Oh ja, da sehe ich, ploppt gerade ein Bild hoch. Warum schaue ich mir diese Filme nicht an, wenn es um Künstlerin geht? Da kommen ja jetzt noch ein paar mehr.
Ja, bin aber nicht ganz sicher. Ich will nichts Falsches sagen.
Okay.
Der Kinofilm. Doch, aus dem Leben eines Träumers hieß der und das ist Florian Lukas. So, und jetzt gerade gibt es wieder einen Kinofilm über jemanden, einen der Künstler.
Ja.
Und zwar den Bildhauer Bernhard Höttges. Der läuft gerade im Kino.
Und wer spielt da?
Oh, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, Florian Lukas spielt wieder, weil er den Heinrich Vogler da spielt, meine ich.
Nein, aber Florian Lukas soll mal einfach Urlaub machen, der Arme. Der arbeitet sich kaputt. Der hat nämlich gerade Hans Rosenthal gespielt.
Oh, mein Gott, der große Showmaster der Nachkriegszeit.
Ja.
Und in den 70er Jahren. Das ist ja ein Hammer.
Und da freue ich mich total drauf, denn ich habe ja die Erzählerstimme gegeben bei Unsere Väter. Das war eine richtig gute Dokumentation über die Show, wie soll ich sagen, die Showgrößen, die Moderatoren der 50er, 60er, 70er, noch ein bisschen 80er Jahre. Alles nur Männer, kam nur eine Frau vor aus der ehemaligen DDR. Und das waren Peter Frankenfeld, Wim Tölke, Frank Elstner, Hans Rosenthal, ich vergesse jetzt bestimmt einige. Und die Geschichte von Hans Rosenthal ist ganz besonders, ganz besonders spektakulär, traurig, aufregend. Er hat sich, wurde natürlich wegen seiner jüdischen Herkunft auch verfolgt und hat sich in jungen Jahren versteckt in einem Schuppen bei einer Familie, die ihm und ich glaube seinem Bruder, einem seiner Brüder, auch Schutz gegeben hat und so und war extrem dankbar. Und ein ganz, ganz turbulentes Leben. Und Florian Lukas spielt das alles.
Florian Lukas spielt dann auch den Heinrich in diesem anderen Kinofilm, der gerade läuft, über diesen Bildhauer. So, aber ich will über ein ganz anderes Bild sprechen, was ich bei der Ausstellung gesehen habe, das eine unglaubliche Geschichte hat. Das Bild, das durch die Mauer ging. Und zwar ist es ein Bild von Petra Fleming. Die hat bis 1988 gelebt und es war eine Malerin aus Leipzig. Und die war immer sehr fasziniert von diesen Worpsweder Künstlern und vor allem aber auch von Paula Modersohn-Becker. So. Und dann gab es mal so die Möglichkeit, als DDR-Künstlerin in den Westen zu kommen. Was eigentlich quasi nicht möglich war. Und bei ihr war so das geflügelte Wort, einmal Paris sehen und sterben. Und sie hat ganz viele Porträts gemacht von Paula Modersohn-Becker. Hinter der Mauer, weißt du?
Okay,
im Osten, in der DDR damals. Ne?
Okay.
Also es war so eine Liebe aus der Ferne. Aber da irgendwie mal hinzukommen, das war ja sehr, sehr unwahrscheinlich. So.
Warte mal, Porträts gemalt?
Genau, Porträts gemalt, einfach von Paula Modersohn-Becker.
Weil die sich kannten und sich gesehen haben.
Die kannten sich überhaupt nicht, weil sie die einfach bewundert hat.
Also einfach nur von Fotos? Fotos abgemalt?
Naja, klar, genau, Fotos und sowas. Das, okay. das kann
Sie
man
kannte
ja
das Original nicht persönlich.
Genau. Mhm. So. Und dann hat sie also diese Porträts gemacht von Paula Mutters und Becker. Und sie hat aber auch ein sehr großformatiges Bild gemacht. Das war 1984 Worpsweder Gesellschaft. Mhm. So, indem sie so ein bisschen das eine Haus von Heinrich Vogler gemalt hat, mit der Künstlergemeinschaft, die dazu war, zugegen war. Rainer Maria Rilke, der Dichter, zählte auch damals so dazu. Mhm. Und als sie gestorben ist, fand man in ihrem Tagebuch eine Notiz, dieses Bild, Worpsweder Gesellschaft, was sie damals in der DDR gemalt hat, einfach nur aus Bewunderung für die KünstlerInnen dort in der Ferne, dieses Bild müsse nach Worpswede, in der DDR sei es nicht verwurzelt. Das stand in ihrem Tagebuch. Mhm. So, jetzt erfuhr ein Museumsbesitzer in Worpswede und ein Kunstsammler durch einen Artikel in einer DDR-Zeitschrift, die hieß Für dich. Und da erfuhr er von der Existenz dieses Gemäldes, weil jemand ihm das Heft geschickt hatte. Okay. Er ist unmittelbar darauf in die DDR gefahren und hat denen dort erzählt, er plane eine Ausstellung mit neuen Worpsweder Meistern, aber die Behörden haben nicht erlaubt, dass er aus dem Nachlass von Petra Fleming dieses Bild kauft oder auch nur leiht für diese Ausstellung. Mhm. Dann gab es ein Gesuch vom Witwer hier, der Malerin, beim DDR-Kulturministerium mit dem Verweis auf ihren letzten Willen. So, war denen auch völlig egal. Mhm. So, was also machen? Es war die Zeit, als
heimlich rüberschmuggeln.
Die Machtverhältnisse so in der DDR anfingen zu bröckeln, aber es war immer noch kalter Krieg, es gab Grenzkontrollen, die waren auch immer noch sehr, sehr scharf und diese Ausstellung sollte im April 89 beginnen und zwar mit diesem Bild. Deswegen haben sie folgenden Komplott sich ausgedacht, weil Kunstfreunde aus West-Berlin bereit waren, dieses Bild
in den
Westen zu schmuggeln. So, Samstagnachts nach einem Theaterbesuch in Ost-Berlin haben also diese beiden Kunstfreunde dort, sehr mutig muss man ja dazu sagen, dieses Gemälde über einen Besenstiel gerollt und haben das mit Packpapier verklebt und sind damit dann durch die Grenzkontrolle Berlin-Friedrichstraße.
Also die haben einen Besen, haben ja, gesagt, den, wir haben den Besen Rahmen gekauft.
Weg, Rahmen weg und über einen Besenstiel einfach dieses ganze Gemälde dann
gerollt. Und dann behauptet ihr, wir reisen mit einem Besen.
Und Packpapier. Nee, natürlich nicht, das glaubt ja keiner. So,
aber
die DDR-Zöllner haben natürlich gefragt, was soll das?
Was ist das?
Und sie haben dann einfach erzählt, naja, das ist ein selbstgemaltes Bild, das ist ein Geschenk für eine Cousine. Man hat nur den passenden Rahmen noch nicht gefunden, den müsse man dann noch besorgen.
Ah.
Und sie wurden einfach gnädig durchgewinkt.
Nein.
Ja, so. Aber jetzt war das Bild erst in West-Berlin.
Ja.
Und diesem Wolfgang Kaufmann, das ist also dieser Kunstsammler und Museumsbesitzer, dem war das einfach zu riskant, dieses Gemälde, auch wenn es jetzt schon im sicheren West-Berlin war, durch den DDR-Korridor nochmal durch Kontrollen zu bringen.
Stimmt, ja.
Genau, und deswegen hat er sich entschieden, einen Flug zu nehmen, von Tegel nach Hamburg, immer noch mit diesem Gemälde, das verpackt war und über einen Besenstiel gerollt war. So, und dann ist das Bild dann auch wirklich im Westen angekommen. Und einige Tage später konnte das Bild dann bei dieser Schau gezeigt werden. Und die Vernissage wurde damals sogar im Fernsehen übertragen.
Nein.
Ja, und das ist das Bild, das durch die Mauer ging. Das war eine spannende Geschichte von diesem Petra Fleming-Bild. Einfach nur eine Hommage an die Worpswedermaler.
Ist das denn, es gibt ja von
Paula Mutters und
Becker Selbstporträts.
Ja, ohne Ende.
Also man hat so, ne, man hat ja von ihr so ein Bild. Ist das denn, ist dieses Fleming-Bild auch, geht das so in so eine Richtung, erkennt man sie darauf gut? Ist das ein schönes Gemälde?
Ganz ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht genau.
Aber es hängt doch dort.
Ja, es hängt doch dort. Ich meine sogar, dass ich es dir geschickt habe. Es war, meine ich, sogar eines von diesen Bildern.
Von den Fotos. Ah, da muss ich nochmal schauen.
Ich dir geschickt habe, ja. Es war einfach, es ist ein ganz anderer Stil. Es ist einfach ein modernerer Stil.
Lass mich mal bitte da gucken, denn dann kann ich dir auch nochmal sagen, bei welchem Bild ich den Eindruck hatte, schickst mir, ach, das ist eine Cave. Wo sind denn die Fotos?
Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wo die sind dabei.
Mei, die habe ich, wo habe ich denn die? Die habe ich da.
Ja, ich schaue jetzt auch gerade nach.
Ja, schaust du bitte mal nach, mein Schatz. Ja. Das wäre ganz schön.
So,
das
also ich halte dir mal in die Kamera.
Ja, warte.
Die, dieses Bild. Ja, siehst du, dieses Bild ist, das ist jetzt nicht so ganz einfach, ist nur vom Handy. Du siehst aber ungefähr, wie es ausschaut.
Ja, du. Ah, ach, okay. Das, aber da sind ja ganz viele Menschen drauf.
Ja, ja, das ist ja die Worpsweder Gesellschaft. Das sind ja viele Künstlerinnen. Ja. Und ich habe jetzt Paula gar nicht ausfindig gemacht und weiß auch gar nicht, welche das sein könnte.
Aber es sieht sehr modern aus.
Es ist eben ein sehr modernes Bild, 80er Jahre.
Ne? Ich kann nicht gut,
Das ist, das ist an so einer roten Wand und davor steht so ein Stuhl.
Gut, aber diese eine Wand, wenn du noch mal gucken kannst, welche Fotos du mir geschickt hast, da waren so...
Oh, ja, das finde ich auf die Schnelle jetzt wahrscheinlich
okay,
so
nicht schlimm. Raus. Aber Chrissy, ich kann übrigens, wenn du so erzählst, ich kann ganz schlecht das Wort Gemälde hören, wenn du das sagst. Weil es für mich immer ein Teddy-Wort ist. Weil der bei LOL diese Mona Lisa nochmal gemacht hat und gesagt, Minion Gemälde. Weißt du, das G hat er ja auch irgendwie so weggenuschelt. Da war er Percy oder wer war er da?
Okay, weiß ich auch nicht.
Wer war er denn da? Weiß ich nicht mehr genau. Oh, Minion Gemälde. Weißt du das nicht mehr, wo er den Kopf durch die Mona Lisa gesteckt hat?
Ja, ja, jetzt erinnere ich mich grob. Mhm.
Und das waren so die letzten Züge. Ich weiß noch, da waren nur noch Max und Sträter, glaube ich, drin. Und der wollte die beiden ein bisschen aus der Fasson bringen. Und hat er diese Mona Lisa-Nummer gemacht, die ja auch wirklich genial ist. Ist Geschmackssache, aber ich finde sie ganz lustig.
So. Ja, hör mal, das soll es doch für heute gewesen sein.
Ja.
Eine Kunstausgabe mit deutschem Liedermachertum.
Ohne abgesprochen
zu haben. Gemälde. Wir haben über Gemälde gesprochen.
Gemälde.
Ja, dann hören wir uns alle am kommenden Donnerstag wieder. Unsere Adresse, da könnt ihr uns immer eure Geschichtchen, die wir dann am Donnerstag hören, natürlich schicken. Wir freuen uns drüber, über berührende, lustige, kleine, interessante Geschichten, die uns etwas über das Leben erzählen. Wie war der Tag, Liebling? @gmail.com.
Bis dann, Mona.
Bis dann, Lisa.